Also, Wald pfeift. Wir hatten eine wunderbare Videokünstlerin, sie heißt Schokofee Kamis, mit ihrem Projekt Wald pfeift, das sich mit dem Thema Wald, Waldzerstörung und uns Menschen in Bezug dazu auseinandersetzt und auch aktivistischen Antworten möglichen oder überhaupt, wie wir damit umgehen. Sie hat leider kurzfristig abgesagt, weil ihr Kind im Krankenhaus ist. Es geht dem Kind gut, aber wir haben jetzt schnell umdisponiert. Wie schon geplant, kommen die Aktivisti von Lützerath lebt, Wuli bleibt und der letzten Generation. Und wir vom Content, also Nick, den macht die Moderation. Ihr könnt ja auch schon vorkommen, oder? Kommt doch mal auf die Bühne. Einen Applaus bitte. So here you see the activisti from some activisti from different groups. Wuli bleibt from Berlin, Letzte Generation and Lützerath lebt. The moderation is just jumped in because Schokofee Kamis had to cancel. So we from Content Crew do now the moderation. This is Nick. Thank you. A welcoming applause for all of them. And yeah, I think the rest you can do. Also gut, dann wünsche ich euch ein gutes Panel und natürlich auch könnt ihr euch beteiligen. Am Ende gibt es noch Zeit für Fragen und Diskussion. Ich gebe dir das Mikro. Ja.
Vielen Dank für diese schöne Anmoderation. Hallo Fusion! So schön, dass ihr alle hier seid. Eure Energien, eure Körper, eure Geister mit hierher bringt, Content und mit uns dieses Panel hier möglich macht. Mit mir zusammen sitzen hier Jojo von Lützerath lebt, Carlo von Wuli bleibt und Lina, der von der letzten Generation. Der Titel unseres Talks heute ist Wald pfeift, was hören wir? Also es ist ein Gespräch mit uns und dem Wald. Und was passiert? Ich mache eine kleine inhaltliche Einleitung und gebe dann das Wort ab. Wir hören kurz von den einzelnen Gruppen und darauf freuen wir uns am meisten. Kommen wir dann ins Gespräch mit euch zusammen über Wald, über Natur, über Menschen und die Beziehungen dazwischen. Wir haben den Tag im Programmheft unter die Klammer gesetzt: Don't conquer the body and don't conquer the nature. Die Idee von uns dahinter war, diese Conquer, dieses Erobern, das ist so eine unterliegende Idee im Zugang zur Welt, den wir problematisch finden. Wir begreifen uns dabei als getrennt von der Natur, also der Wald und der Mensch oder die Mensch und die Wald. Und diese Trennung entpuppt sich aber als eine gedankliche Konstruktion, diese Trennung von dem Mensch und der Natur. Die Konstruktion ist in der gleichen Zeit ungefähr prominent geworden, als die ersten Schiffe in so Welterfahrung oder Weltaneignung gegangen sind. Und das bricht diesem Konkern haben sich dann neue Territorien erschlossen. Das große Wort davon ist Kolonialismus, also die Entdeckung, aber eher eben die Unterjochung und die Eroberung, Zuführung von dem, was wir so vorfinden, in das zentrale Empire. Und dabei, damit das funktioniert, so ist dann die Idee, wenn man sich das Ganze anschaut, muss die Kolonie das andere als getrennt betrachtet werden oder konstruiert und dann verstanden werden. Und nur dieses Getrenntsein erlaubt diese gewaltvolle Extraktion von dem, was ich möchte, also den gewünschten Elementen, günstige Arbeitskräfte in sklavenhaften Zuständen, versklavte Arbeitskräfte, Bodenschätze, aber eben auch, und darum geht es ja auch, die fossilen Brennstoffe und, das ist unser Thema, Holz als Brenn- oder als Baustoff. Also Wald pfeift, was hören wir? Wald pfeift, was hören wir? Und das ist dann aber das Gelände in eben dieser Gemarkung, das Flurstück Nummer Schrägstrich mit dem Auszug des Grundbuchs der Regierungseinheit, genau dieses Stück Land ist ein Forst und kein Wald. Und da haben wir sie wieder, die Zweiteilung. Es ist ein Forst und kein Wald. Ich tapp dabei ganz im Dunkeln und tapp im Dunkeln. Und als Lichtlein in der Erkenntnis, als Kerze in der Dunkelheit, wie Carl Sagan es formuliert, haben wir die Wissenschaft, die uns hilft, so ein bisschen Licht in die Dunkelheit der Welt zu bringen. Kleines Licht unserer Erkenntnis. Und es ist dabei aber immer auch nur eine Annäherung an die Wirklichkeit. Also näherungsweiser Versuch. In meiner kleinen spontanen Vorbereitung habe ich mir das dann vorgestellt als so ein näherungsweiser Versuch, aufgebaut als so ein Kreis. Ein Kreis immer aus so einer Testung zwischen Idee, Irrtum, Idee, Korrektur und wieder Idee und Irrtum. Und jetzt sind wir hier, Fusion 2023, in einem System, unser schönes Festivalsystem, und es ist von uns gemacht, es ist menschengemacht. Und damit ist es verstehe und auch änderbar. Und das ist aber leicht anders als der Planet, der ist nämlich nicht menschengemacht. Der ist verstehbar und von uns beeinflussbar, aber der ist nicht von uns gemacht. Wir haben im Hintergrund ein Bild eines Waldes und es ist ein Wald und kein Forst. Und im Planquadrant der Liegenschaft beherbergt folgende Fläche Forst. Und das ist dann die Holzfabrik Wald. Und damit kommt dann wieder dieser Zugang zur Welt, der das Ganze begreift als Maschine, die wir gebaut haben, wovon wir eine Funktionsskizze haben, wovon wir einzelne Teile, die kaputt gegangen sind, die nehmen wir raus, schmeißen die weg und tun wieder ein funktionierendes Teil rein. Und dieser Zugang, so begreifen wir uns und alles andere auch als Maschinen, unsere Körper, die Welt, miteinander die Gesellschaft, aber eben auch den Wald. Und wir drücken, wenn wir versuchen, dann das zu reparieren, greifen wir immer wieder zurück auf diese Funktionsskizzen und drücken Schalter und betätigen so Hebel und versuchen irgendwie das zu reparieren in einem System, was wir gar nicht selber gemacht und auch nicht wirklich verstehen können. Und die Wut, die dabei entsteht, das können immer all diejenigen verstehen, die Auto fahren und im Stau stehen. Wenn du dann im Auto sitzt, im Stau und es geht nicht weiter und die einzige Bewegungsmöglichkeit ist eben nach vorne und nach hinten so eingeschränkt und der drücken auf die Hupe, aber es geht einfach nicht weiter. Und der Wald ist nicht menschengemacht, der Planet ist nicht menschengemacht, darum die Frage, Wald pfeift und was hören wir? Wir brauchen den Wald, aber braucht der Wald auch uns? Und mit ein paar Anleihen aus Elenas geowissenschaftlichem Aufsatz mit dem Titel Weniger ist alles, noch drei Stichpunkte, denn das Klimasystem ist ein hochkomplexes System verschiedener Beziehungen, in verschiedenen Sphären. Und das habe ich beim Lesen dabei gelernt. Es gibt fünf Sphären, also die gasförmige, die erdförmige, die gefrorene Sphäre, die flüssige Sphäre und auch die lebende Sphäre. Und dazu gehören wir, die Tiere, aber auch die Pflanzen. Und durch kleine Veränderungen in diesem ganzen System aus diesen fünf Sphären kann das System aus den Fugen geraten. Und das, was wir alle kennen, was in unsere alle Ohren reindröhnt und wir irgendwie versuchen, es loszulassen und trotzdem durch unseren Tag zu gehen, das ist CO2 und die massive Freisetzung von diesem CO2 im Zuge der Industrialisierung, die auch wunderbaren Fortschritt gebracht hat, ist eine ebensolche Veränderung, die das System total aus den Fugen bringen kann. Und das Wort dafür ist dann nicht mehr Klimawandel, sondern eskalierende Klimakrise. Und der Handlungsbedarf ist mehr als akut, um an konkreten Lösungen zu arbeiten. Und das ist wieder dann ein Verweis auf Elenas Aufsatz. Es bleibt hier keine Zeit, auf politische Lösungen von oben zu warten, sondern es muss jetzt damit angefangen werden. Und vielleicht können wir in den Slides noch ein Bild sehen, das ist ein Urwaldbild. Noch ein Bild weiter, das ist der Wasserkreislauf, so habe ich es in der Grundschule gelernt, ein Kreislauf, aber es ist eben wieder dieser mechanische Zugriff auf die Natur, der trotzdem, dass wir versuchen, es zu verstehen, es offensichtlich nicht funktioniert. Das nächste Bild bitte, ist der Anstieg des CO2 in der Atmosphäre, die Parts per Million, also die Anteile CO2 in der, ich weiß nicht in welcher Referenz, aber das ist die dargestellt in dieser Skizze. Und eigentlich der Takeaway davon ist nur, es gibt hier nur eine Richtung, nach oben. Und Elena hat hier auch die verschiedenen Konferenzen eingezeichnet. Die erste Weltklimakonferenz, die Gründung des IPCC, Rio und so weiter und so fort. Aber ihr seht, es gibt Konferenz, Konferenz, Konferenz und die Richtung geht immer nach oben. Und wer Erich Kästners Konferenz der Tiere kennt, der weiß, die Tiere, die haben da gesagt, wir machen eine einzige Konferenz und danach sollte das Problem gelöst sein. Aber so ist es nicht. Und Anders als die Annahme der Trennung des Menschen Natur oder auch in dieser Trennung eben der Körper vom Kopf, das ist nämlich auch eine vorgestellte Trennung, sind wir verbunden mit dem Planeten und Teile davon. Was bedeutet, unsere körperliche, aber auch unsere mentale Gesundheit ist direkt verbunden mit der Gesundheit der Wasservorräte, mit der Gesundheit der Nahrungsgrundlagen, der Ökosysteme und eben auch dem Wald. Also dann wieder die Frage, Wald pfeift, was hören wir? Und das mit der Umwelt, wir können miteinander verhandeln, wie wir das wollen, wir können sprechen, es ist so besser, so. Wir können da auch in Streit gehen, es kann auch laut werden. Aber wir alle, die wir jetzt hier sind, Fusion, wir wissen, wenn das Gewitter hier kommt, dann ist es im Bauch zu spüren, dass da eine Kraft ist mit der Umwelt, mit der können wir gar nicht verhandeln. Und das wissen, glaube ich, alle, die hier ein Gewitter gesehen haben auf dem Acker. Und damit versuche ich zum Ausdruck zu bringen, dass es ohne Worte spürbar ist, mit der Umwelt können wir nicht verhandeln. Aber dann ist wieder die Frage, was kann ich denn machen als Kleiner? Was kann ich überhaupt tun? Weil, und das ist das Gefühl, immer wieder die Nachrichten, ich kann nichts tun. Und die anderen, sind immer die anderen, die machen die anderen. Aber genau wie die Bäume im Wald sind wir alle Subjekte. Und sogar auch die Bäume im Forst, also die Bäume, die alle in Reih und Glied stehen, sind auch alle Subjekte. Und wir haben als Menschen, das ist wieder die Kerze in der Dunkelheit, die Wissenschaft und damit das Wissen. Und es geht um Ideen und Erzählungen. Und dieses Wissen haben wir auch für uns. Und wir brauchen Wald, und das ist die große Feststellung, braucht Wald überhaupt uns? Und damit eröffne ich unsere Diskussion. Zusammen mit den Aktivisti von Wuli bleibt, Lützi lebt und der letzten Generation vor den Kipppunkten. Wir suchen nach den Möglichkeiten des Handelns und jeweils Beispiele aus ihrer Arbeit. Wir kriegen kleine Inputs von den Erfahrungen des Aktivismus und öffnen danach die Diskussion, um mit euch in ein Gespräch zu kommen. Ich gebe das Mikro ab an Jojo.
Ja, hallo Fusion, hallo Content. Ich bin Jojo von Lützerath lebt. Wir haben 2,5 Jahre lang ein sehr, sehr kleines Dorf am Rande von einem sehr, sehr großen Loch gegen die Braunkohle verteidigt, gegen die Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler 2 durch den Energiekonzern RWE. Und haben dort versucht, unsere Utopie zu leben und zu zeigen, wie es denn gehen kann. Genau, das Dorf gibt es nicht mehr. Das wurde Anfang des Jahres geräumt und dann auch direkt abgerissen. Aber das ändert nichts daran, dass die Kohle darunter noch im Boden ist und dass es noch viel zu tun gibt. Und dass wir weitermachen müssen und unsere Kämpfe verbinden müssen. Ich gebe mal weiter.
Hallo, ich bin Lina. Ich bin bei der letzten Generation seit circa 1,5 Jahren. Es gibt die letzte Generation auch noch gar nicht so lange. Sie gibt es erst seit Anfang letzten Jahres, Ende vorletzten Jahres, also eine sehr junge Bewegung. Sie ist entstanden aus einem Hungerstreik und genau, es geht um zivilen, friedlichen Widerstand und der ist dadurch entstanden, dass wir gesehen haben, dass über die letzten Dekaden wurde protestiert, es wurden Petitionen unterschrieben, es sind 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf den Straßen gewesen mit Fridays for Future. Wir sehen die ganzen IPCC-Berichte, wir sehen die Verhandlungen. Es liegt nicht an den Lösungsvorschlägen und an der Energie und an den Technologien, sondern es liegt ganz klar an den Umsetzungen. Und wir haben gesehen, Menschen verteidigen Wälder, Menschen verteidigen die Grube in Lützerath und es wird trotzdem über die Köpfe der Menschen hinweg Politik betrieben. Und ja, es scheitert am Ende an der Umsetzung, in der politischen Umsetzung. Und friedlicher ziviler Widerstand, das ist in der Geschichte ein sehr, sehr effektives und also Mittel und es wird häufig zu diesem Mittel gegriffen, wenn alle anderen Protestformen erschöpft wurden. Und Menschen kommen zu uns, ihr habt vielleicht selber schon mal eine Blockade gesehen oder von mitbekommen in den Medien. In Deutschland läuft es ziemlich gut an, also die Aufmerksamkeit der letzten Generation, die Blockaden der letzten Generation ist ziemlich hoch. Man sieht, die Menschen sind wütend und man wird angeschrien und es wird immer gesagt, geht doch woanders hin, geht doch zu den Industrien, geht doch zu den PolitikerInnen. Da sind wir aber schon seit Jahrzehnten. Also man sieht ja Leute, die Infrastrukturen blockieren. Ich selbst habe auch versucht, den Hamburger Hafen mit zu blockieren, mit Ende Gelände. Und es geht am nächsten Tag einfach direkt weiter und man fühlt sich irgendwann so richtig ohnmächtig und man weiß einfach nicht mehr, was man noch machen soll. Und ja, dann greifen Menschen friedlich zu zivilem Widerstand und blockieren einfach den Alltag, diesen fossilen Alltag auf den Straßen, sodass keiner mehr daran vorbeikommt. Und es ist unangenehm und ich mache das auch nicht gerne und ich glaube, niemand macht das gerne, sich da anschreien zu lassen, die ganzen Repressionen auf sich zu nehmen. Und das bewusst, weil wir gesehen haben in der Geschichte ziviler, friedlicher Widerstand hat ein riesen Potenzial, etwas zu bewegen. Und wir hoffen, dass wir diesen sozialen Kipppunkt in der Gesellschaft erreichen, um genug Druck auf die Regierung auszuüben, bevor wir diese Klimakipppunkte erreichen. Und genau, das zu dem zivilen Widerstand, aber dazu können wir später bestimmt auch noch mehr diskutieren.
Vielen Dank.
Hi, ich bin Carlo Polum Day und ich bin hier für Wuli bleibt. Das war eine Waldbesetzung in der Wuhlheide, also in Berlin. Ich will erstmal nochmal Danke für deine Anmoderation sagen. Ich glaube, mir ist noch ganz viel im Kopf. Ich habe, glaube ich, nicht alles mitnehmen können, aber danke dafür. Genau, und wir sind sozusagen die Gruppe hier, die so am ehesten waldverbunden ist nochmal. Also uns geht es natürlich allen um die Umwelt und irgendwie die Natur. Aber genau, wir haben für 5 Tage in Berlin einen Wald, beziehungsweise auch einen Forst. Es war, wo wir drin waren, war eine Kiefermonokultur besetzt. Also das heißt, wir waren da mit Baumhäusern und Plattformen und hatten eine Mahnwache vor Ort und haben sozusagen einen Anlaufpunkt für alle interessierten Menschen, für ganz viele AnwohnerInnen gebildet, um, das habe ich noch gar nicht gesagt, um nämlich gegen die tangentiale Verbindung Ost zu protestieren oder unseren Widerstand zu zeigen. Das ist ein Straßenbauprojekt, das mitten durch die Wuhlheide gehen soll. Es ist eine Schnellstraße, ursprünglich auch mit einer Erweiterung der Bahntrasse und von Radwegen geplant. Aber wir haben ja nun eine neue Regierung in Berlin und denen ist vor allen Dingen die Straße wichtig. Genau, und deswegen haben wir diesen Wald besetzt.
Vielen Dank. Schön, dass ihr alle hier seid. Und als so ein kleiner Zwischenstand zu unserem Panel, noch eine kleine Runde. Riesenapplaus für alle unsere Aktivisten hier auf dem Panel. Danke, dass ihr es macht, euch mit eurer Zeit dahinstellt und was macht. Hey, schön, dass du hier bist. Danke. Wir haben hier Flyer bekommen. Wir legen sie mal hier hin. Machen wir gleich. Du kannst ja, einfach hier. Du musst zur Arbeit.
Ja.
Okay. Dann ziehen wir das zwischen rein. Willst du mit in das Mikro sprechen? Die Flyer liegen hier, wenn es interessiert.
Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, Oberhausen. Da wird es ein Klimacamp geben vom 14. bis 24. Dieselbe Geschichte. Die Autobahn soll 6-spurig werden. Morgens ist ein bisschen Stau, abends ist ein bisschen Stau. Dafür soll der Wald weg. Wenn Sie interessiert, wir freuen uns auf euch.
Vielen Dank. Und ob es ein Wald oder ein Forst ist, ist an der Stelle nicht mehr so relevant, wenn die Bäume nämlich dann weg sind. Weil sowas wie die Tangentialverbindung Ost, die macht, wenn ich mir auf die Karte Berlin anschaue, macht das total Sinn. Dann ist da der Kreis geschlossen. Aber es ist anders, eben dieser Zugang zur Welt. Durch die Karte ist es ein anderer Zugang als eben den wir im Wald stehen. Ich hatte ein schönes Stichwort vorhin mitbekommen mit der Utopie leben und aus dem Aufsatz von Elena, den ich gelesen habe heute Morgen, da ist dieses, was Greta Thunberg meint mit bla bla bla, dieser einfach unendlich viele Worte, Und in dem Programmheft haben wir geschrieben, wir suchen so ein bisschen Antworten und Möglichkeiten auf die Fragen, die wir alle kennen. Wir haben die gar nicht mehr wiederholt, weil wir wirklich davon ausgehen, dass wir alle es in dieser Art offensichtlich ist. Ich will nochmal darauf Utopie leben und der Streit und das Wandelbare davon. Wie erlebt ihr das in der Gruppe? Habt ihr da so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, so geht es nicht mehr. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage nach Widerständen in der Organisierung, aber auch so ein bisschen die Frage nach auf persönlicher Ebene, wenn ich noch jonglieren muss, Arbeit, Ausbildung, Schule, Beziehungen nebenher und dann diese ganze Heftigkeit erfahre, die du, Lina, da auch geschildert hast, die es einfach gibt in dieser Realität mit den verschiedenen Existenzen, die wir aufeinander prallen und versuchen, was auszuhandeln. Wie seht ihr da diese Suche nach den Utopien?
Ja, große Frage. In Lützerath hatten wir das Glück, dass wir ja automatisch in diesem Dorf einen Freiraum hatten. Den haben wir auch nach und nach ausweiten können. Und da ist über diese 2,5 Jahre ziemlich viel entstanden. Das waren alles Prozesse, die nie abgeschlossen waren. Einfach weil es auch ein sehr, sehr offener Ort war, sehr zugänglich. Also nicht praktisch zugänglich, es war ein bisschen kompliziert, da hinzukommen, aber jeder konnte, der wollte, hinkommen und sich einbringen. Also diese Prozesse haben zu Strukturen geführt, die sicherlich nicht perfekt waren, aber die definitiv anders waren als der Rest der Gesellschaft, die dafür gesorgt haben, dass wir füreinander da sein konnten, dass wir aufeinander aufpassen konnten, eben weil es so, also weil wir uns auch auf Extremsituationen vorbereiten mussten, beziehungsweise jeden Tag diese Extremsituation direkt vor der Haustür hatten. Diese Zerstörung, die uns jeden Tag ins Gesicht gesprungen ist sozusagen und auch täglich näher kam. Wir haben versucht, uns zu organisieren, dass eben niemand alleingelassen wird, dass niemand zurückgelassen wird, dass alles, was so ansteht, kollektiv getragen wird. Und das ist eine andere Art von Zusammenleben und eine andere Art von Zusammenarbeiten und Zusammenwirken, als zumindest ich das in meinem sonstigen Leben kennengelernt habe.
Und ist es ein bisschen wie Fusion?
An manchen Stellen ist es vergleichbar, an manchen Stellen ist es ganz anders. Die Fusion ist 5 Tage lang, wir waren 2,5 Jahre da. Das hat nochmal andere Ansprüche. Wir waren nicht ganz so viele Leute.
Danke. Habt ihr noch sonst?
Ich dachte gerade, wir waren 5 Tage da, aber trotzdem würde ich sagen, ist es was ganz, ganz, ganz anderes. Also klar, die Schwäbischen versucht natürlich auch Strukturen aufzubauen, die anders sind als der Rest der Gesellschaft, aber in einem ganz anderen Rahmen. Also unser Ziel war neben dem ganz direkten Protest auch einen Freiraum zu schaffen, auch mit Fokus auf einen queer-feministischen Freiraum und irgendwie in der Stadt Berlin irgendwie einen linken Raum zu schaffen, einen offenen Raum auch, also es gibt schon viele Parallelen auch zu Lützerath. Viele Leute auch überschneiden sich natürlich da, waren bei Lützerath, haben da Erfahrungen gesammelt zumindest. Und genau dadurch, dass es so ein offener Ort war, kommt man irgendwie so in einen Austausch und will irgendwie so Leuten ermöglichen, Teil der Strukturen zu sein. Und ich würde sagen, wir hatten auf jeden Fall große Ziele, natürlich langfristig da zu sein und sich etablieren zu können, aber auf der anderen Seite, so wie irgendwie in Lützerath die Kohlegrube als Bedrohung war, wir hatten zwar den Wald, der irgendwie weiterhin aktiv irgendwie ist, aber es war klar, dass wir geräumt werden und dass wir auch relativ schnell geräumt werden. Wir waren ehrlich gesagt schon irgendwie etwas überrascht, dass wir sogar 5 Tage da geblieben sind. Genau, aber nochmal zu diesem Fusion-Vergleich, also im Wald müssen halt alle immer irgendwie alles mitmachen und gestalten die Strukturen viel mehr. Das ist ja hier auch viel Konsum. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Ebene.
Danke. Und in dem Bezug eine andere Organisierung, als es sonst in der Gesellschaft ist, würdet ihr denn da mitgehen, dass man das vielleicht so sagen könnte, wenn ich mir die Holzfabrik Forst anschaue, dann betrachte ich den einzelnen Baum. Ja, wie viel Holz kann ich da rausholen, wenn ich reingehe mit meinem, ich glaube, Harvester oder Forester heißen diese riesigen Maschinen, die so Bäume verdauen können. Was ich sagen möchte, ist, das ist dann immer diese Betrachtung des Einzelnen, so wie wir es viel in der Gesellschaft haben. Das Einzelne hat zu funktionieren, das Einzelne geht in Absprachen, in Verträge und eben in den Alltag auch. Würdet ihr sehen, dass das so mit so ein Hauptunterschied ist, dass es nicht nur um das Einzelne geht, sondern eher wie in einem Wald auch all diese Subjekte da sind, die jetzt nicht nur der Baum sind, sondern die ganz drumherum sind. Würdet ihr da mitgehen?
Also ich würde da auf jeden Fall mitgehen. Der Freiraum, den wir versucht haben zu schaffen, hatte auch viel damit zu tun, uns aus dieser Individualisierung, die du gerade so schön umrissen hast, rauszuholen. Ich habe gerade schon gesagt, zu gucken, dass es allen gut geht, auf die Bedürfnisse von allen zu achten und ja, das eben kollektiv zu tragen, was zu tun ist. Gleichzeitig war es auch ein Raum, wo wir uns gegenseitig empowert haben. Also in Lützerath haben viele Menschen zum ersten Mal ein Baumhaus gebaut, zum Beispiel. Da war auch einfach viel Weitergabe von Wissen, von Skills, von Sachen, die einzelne Menschen teilen konnten. Und so wurde das dann eben aus so diesem individuellen Kopf in so die Köpfe der Gruppe reingetragen und hat dann eben dazu geführt, dass sich so ein Geflecht gebildet hat, wo wir eben zusammen was gemacht haben und nicht jeder alleine irgendwie so eine einzelne Aufgabe hatte und funktionieren musste.
Ja, wir sprechen jetzt ja relativ viel von so Strukturen innerhalb und wie wir diese Utopie innen drin leben. Aber ich würde noch mal gerne darauf aufmerksam machen, so was ist denn die Utopie des Lebens? Wir wollen ja alle irgendwie als Gesellschaft überleben. Und es geht jetzt nicht darum, ob wir das nur in einem kleinen irgendwie in unserer Organisation oder in einer Gruppe irgendwie verwirklichen können, sondern dass wir das auf eine große Ebene heben und dass wir alle als Menschen überleben wollen. Weil ich glaube, die größte Utopie ist doch überhaupt, dass wir als Menschen und als Gesellschaft überleben wollen. Und ich glaube, es geht oft nicht in unsere Köpfe rein, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts, wenn zu 100% komplett alle Maßnahmen, die jetzt politisch beschlossen werden für den Klimaschutz, so eingehalten werden, zu 100%, dann schaffen wir es gerade so 2,7 Grad einzuhalten. Und das bedeutet, dass so viele Lebensräume nicht mehr bewohnbar sind, dass 2/3 der ganzen Menschheit einfach nicht mehr draußen überleben kann, in dem Ort, wo sie gerade leben. Das heißt, 2/3 der Menschheit, das ist jeder Dritte von uns. Und diese Menschen können nicht mehr überleben. Und die werden da ja nicht bleiben, bis sie verhungern, bis sie sterben, bis sie ertrinken in den Fluten, sondern die werden versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen. Und was ist das denn für eine Utopie? Da bringt es uns auch nicht, irgendwie im Kleinen zu überlegen, wie schaffen wir es jetzt irgendwie, so eine kleine Struktur aufzubauen, sondern wie schaffen wir es im Großen und Ganzen anzugehen? Weil dann können wir gar keine Utopie mehr leben. Und wir können es so viel besser, weil wir wissen es doch eigentlich alle, wie wir überleben wollen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und da finde ich, wenn wir jetzt uns überlegen, okay, wie schaffen wir es aufs Große und Ganze zu übertragen? Wie schaffen wir es in Deutschland gesehen, unsere Verantwortung noch einzuhalten? Wie schaffen wir es als Gesellschaft, uns einen Plan zu überlegen, wie wir sozusagen unsere Klimaschutzziele einhalten können? Und da haben wir eine ganz konkrete Forderung als letzte Generation, nämlich einen Gesellschaftsrat. Vielleicht kennen viele von euch schon den BürgerInnenrat, den es ja auch schon gab, BürgerInnenrat Klima. Die haben geniale Maßnahmen erarbeitet. Die sind leider in den Schubladen der PolitikerInnen verschwunden. Und dieser Gesellschaftsrat, wenn wir genug Aufmerksamkeit auf diesen Gesellschaftsrat bringen, der dann in Deutschland in klein abbildet, wo Leute zusammenkommen und sich überlegen, okay, wo sparen wir jetzt ein, welche Maßnahmen setzen wir jetzt um, die liegen alle vor, die sind alle da, die sind zum Greifen nah. Es wird jetzt sogar einen nationalen BürgerInnenrat geben, zu welchem Thema, zum Thema Ernährung. Aber warum lass uns doch diesen Gesellschaftsrat auf die große Ebene heben und überlegen, wie schaffen wir es jetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden, damit wir unsere Utopie, nämlich das Überleben in einer Gesellschaft, die lebenswert ist, ermöglichen können. Und da, finde ich, gibt es halt super viel Halt und super viel Kraft, wenn man sich einer Gruppe anschließt, wo man das Gefühl hat, die Leute haben es verstanden, dass es hier gerade nicht nur irgendwie um eine bisschen bessere Welt geht, sondern es geht hier um unser aller Überleben. Und wir sind super privilegiert, dass wir darüber reden können und dass wir uns darüber Gedanken machen können. Wo helfe ich jetzt ein bisschen mit aus? So, wie organisiere ich jetzt mein Leben? So, wie fühle ich mich am wohlsten? Aber es geht ja wohl am Ende darum, dass wir alle überleben können. Und wir werden das alle miterleben. Das ist nicht eine Sache, die noch in weiter Zukunft liegt, sondern wir müssen anfangen, unsere eigene Biografie zu connecten mit der Krise, weil das schaffen wir immer noch, es so weit zu verdrängen. Und das ist ein riesen Problem. Und deswegen, genau, wollte ich jetzt nochmal hier einmal reingeben, die Utopie ist hier in dem Fall, dass wir alle am Ende überleben.
Vielen Dank. Also wir zusammen mit den Bäumen, mit den anderen Menschen, mit dem Planeten und ein Abzielen auf das System, was menschengemacht ist und nicht versuchen, das System zu verändern, was planetar gemacht ist. Also das ist wieder die Forderung, im politischen System zu agieren. Und auf die Frage, was kann ich als Einzelnes tun, hat mich angesprochen, Kraft und Hoffnung, glaube ich, Kraft und Stärke, hast du gesagt, aus dem Miteinander, aus dem Gespräch miteinander.
Naja, eigentlich, also das Ziel ist ja erst nur dann erreicht, wenn wir gewisse Fortschritte auch sehen. Also wir können natürlich darüber reden weiterhin, wir können Rückhalt in Gruppen suchen, aber wenn wir keine Ziele erreichen und keine politischen großen Ziele erreichen, dann bringt es uns leider auch nicht als einzelne kleine Person uns so sehr in unseren eigenen vier Wänden irgendwie so zu verhalten, damit wir möglichst klimaneutral sind oder uns gegenseitig unterstützen. Das ist super schön und das ist auch super, super, super wichtig. Aber wenn uns dann irgendwelche Superreichen über unsere Köpfe hinwegjetten, die 35 mal mehr Energie verbrauchen wie ein Normalverbraucher, dann frage ich mich, wo ist hier die Relation? Also wir müssen ja irgendwie mal den Maßstab sehen. Und dafür brauchen wir Rahmengebung von politischer Seite. Und deswegen brauchen wir auch ein neues System. Wir müssen unser politisches System updaten und deswegen auch dieser Gesellschaftsrat als etwas, was der Politik in dem Fall unter die Arme greifen kann, weil wir brauchen Veränderungen. Wir können nicht weiter so machen. Wir haben Gesetze von 1980.
Die brauchen wir jetzt. Dann,
die brauchen wir auf jeden Fall jetzt und wir werden nicht weggehen, bis auch hier bis das umgesetzt wird, was wir als Gesellschaft zum Überleben brauchen. Und genau, deswegen die Blockaden und unignorierbar sein, bis die Politik handelt und so sehr unter Druck gesetzt wird, bis wir da ankommen, weil wir können natürlich noch weiter so machen. Ich glaube, dieses Panel gab es auch schon vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Und genau, deswegen jetzt hier der Aufruf, so die Zeit ist jetzt, es ist so fucking knapp, wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Oh ja, und da weiß ich leider auch keine andere Möglichkeit mehr, außer ziviler Widerstand, sei es jetzt einen Wald zu besetzen, sei es eine Grube zu besetzen, sei es jetzt auf der Straße Widerstand zu leisten. Genau, weil es heißt jetzt oder nie. Also wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir kollektiv handeln und irgendwie unser Überleben sichern und unsere Rechte einfordern, weil gerade werden unsere Grundrechte massiv beschnitten und sie werden einfach von der Politik, also es wird Politik gemacht für die großen Leute,
klar. Das ist das Grundrecht auf Leben.
Das ist das Grundrecht auf Leben und genau, es geht hier nicht um nur einen einzelnen Wald, den wir brauchen, das ist natürlich ein Symbol. Wir brauchen den Amazonas, wir brauchen das Eisschild, das sind gerade Punkte am Kippen, die uns halt dahin befördern, wo wir nicht mehr zurückkommen und das müssen wir um alles in der Welt bewahren und deswegen ja, jetzt das kollektive Handeln anstatt kollektiven Suizid zu betreiben.
Und auf der Grafik haben wir es vorhin gesehen, es in die Kurve geht, zeigt eine Richtung, nach rechts oben, mehr Ausstoß, mehr CO2 in der Atmosphäre und auch auf der Kurve gezeichnet, eine Konferenz nach der anderen Konferenz nach der anderen Konferenz und die erste Konferenz ist, glaube ich, hat noch vor unser aller Geburtstag hier auf der Bühne stattgefunden und Reden ist schön, aber es bringt in diesem Fall bislang genau dieses Reden wenig. In der Konferenz der Tiere heißt es dazu ja, wie du es gerade gesagt hast, später zu spät. Oh. Und damit noch eine Frage an euch in die Runde, Stichwort nachhaltiger Aktivismus, weil wenn ich diese ganzen Nachrichten sehe und mir das bewusst mache, dann ist es eben genau dieses, oh, was kann ich als einzelne Person tun? Ihr habt es gerade angesprochen, aber könntet ihr nochmal auf nachhaltigen Aktivismus gehen? Ich habe auch erfahren mit dem wissenschaftlichen Input, dass wir als Gesellschaft es mittlerweile so organisieren, dass wir mehr Energie ausgeben in die Landwirtschaft, um weniger Energie rauszubekommen. Ja, also wir werfen mehr Samenkörner raus und bekommen weniger zurück und überbrücken uns das Ganze mit den fossilen Energien, die wir aus dem Boden holen, was nicht nachhaltiger Lebensweise ist und damit irgendwann zu einem Kollaps führt, der, wie es gesagt ist, es mit den Kipppunkten formuliert, auch als Dominoeffekte kommt. Also es skaliert sich nach oben ein bisschen und wir merken es hier vielleicht noch nicht, aber es wird dann immer doller werden. Die Frage an euch nochmal, nachhaltiger Aktivismus, weil wenn ich jetzt losgehe, genau heute und keine Pause mache, dann verbrenne ich und dann ist die Frage, ist es auch nicht die erste Welle in dem Punkt von Aktivismus in dieser Frage, Wie geht ihr damit um, mit dem nachhaltigen Aktivismus? Also für euch, wie ihr da auch Humor und auch ein bisschen Hoffnung irgendwie dabei habt. Weil dieses Lächeln, was wir morgens irgendwie finden, das, darum geht es ja auch, die Schönheit im Leben dabei zu sehen. Und nicht abzudriften in der Ignoranz, ja, sondern das anzuerkennen und trotzdem irgendwie uns zu erfreuen an unser Leben. Habt ihr da was, wie ist das bei euch in den Gruppen, das Gespräch dazu?
Also ich finde es sehr schön, dass wir hier auch irgendwie verschiedene Punkte oder verschiedene Arbeitsweise von Gruppen haben. Also ich glaube, ja, Lützerath lebt und Wude bleibt ähneln sich schon eher von den Strukturen, aber auch letzte Generation hier zu haben. Weil ich würde sagen, für uns als Gruppe ist genau dieses eine Utopie schaffen, sich zu überlegen, wie sollen unsere Räume aussehen und das dann auch am besten gleich schon realisieren. Irgendwie einen offenen Raum zu gestalten und zu sehen, okay, hier kommen die AnwohnerInnen vorbei, die zeigen sich solidarisch, wir erreichen die richtig doll. Also ich glaube, ich habe kein einziges, klar, bestimmt auch negatives Feedback von AnwohnerInnen, aber ich persönlich habe kein einziges negatives Feedback direkt vor Ort erlebt. Die Leute kamen an mit Essen und so und das gibt dann irgendwie so das Gefühl, okay, es gibt auch viele Leute, die absolut nicht zufrieden sind mit dem, wie es gerade läuft, die sich vielleicht sagen, okay, natürlich ist der Stau hier bei dieser Straße mega anstrengend, aber es ist auf jeden Fall nicht die Lösung, den nächsten Wald dafür platt zu machen. Und wenn man diese Leute dann dadurch erreicht und dann vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Antikapitalismus, ein bisschen Queerfeminismus, ein bisschen irgendwie, hey, du kannst dich auch organisieren, es gibt jetzt eine BürgerInneninitiative, schau doch mal vorbei, das irgendwie so mitgibt, dann habe ich für mich persönlich zumindest das Gefühl, hey, ich kann was erreichen. Irgendwie, ich erreiche die Leute hören mir zu, ja. Die Leute sind mir zugewandt. Und dann aber natürlich auch irgendwie für sich persönlich immer wieder in der Gruppe abzuchecken, zu gucken, wie ist unser Awareness-Team vielleicht auch gerade aufgestellt? Schaffen wir es, Awareness auch als kollektive Aufgabe wahrzunehmen, wo wir auf jeden Fall bei uns als Gruppe auch noch viel dran arbeiten müssen. Selbst wenn wir uns als queer-feministische Gruppe verstehen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das auch anzuerkennen und zu sehen, hey, wir leben einfach noch in einer Gesellschaft, die uns patriarchale, rassistische, ableistische Bilder mitgibt. Und die müssen wir irgendwie für uns weiter reflektieren, um wohin zu kommen, aber auch wo schön hinzukommen. Ich glaube, für uns persönlich wäre es nicht nur eine, ist es nicht eine Möglichkeit, nur an PolitikerInnen zu appellieren, sondern irgendwie so mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und sich selber irgendwie so ein wunderschönes Ziel zu setzen.
Danke, es ist also kein statischer Rahmen, der fest ist. Es gibt keine sicheren Räume, sondern die sind alle wandelbar und die müssen wir miteinander gestalten, um in Bewegung zu bleiben. Jojo, du hast es.
Genau, ich kann mich an ganz viel anschließen, was Carlos gerade gesagt hat. Sowohl was so diese ganzen Themen rund um Awareness und wie gehen wir miteinander um und wie gehen wir kollektiv miteinander um angeht, als auch die Erfahrung von Solidarität. Also ohne die Menschen in den umliegenden Dörfern, die auch sehr, sehr lange vom Braunkohletagebau bedroht waren, hätten wir das auch nicht machen können, was wir gemacht haben. Und noch viel weniger ohne Eckhard Heukamp, den letzten Landwirt in Lützerath, der wirklich sich über Jahre juristisch versucht hat, da durchzukämpfen. Ich würde noch anschließen, dass wir in Lützerath, dadurch, dass wir ja so relativ viel Zeit hatten für eine Besetzung, das auch noch das Privileg hatten, dass wir Verbindungen aufbauen konnten zu Menschen im globalen Süden, zu Menschen, die jetzt schon betroffen sind von der Klimakrise, zu Menschen, die seit 500 Jahren, du hast in der Einleitung angesprochen, gegen dieses koloniale und ausbeuterische System, von dem der Klimakollaps auch nur ein weiteres Symptom ist, kämpfen. Und wir hatten das unglaubliche Glück, von diesen Menschen lernen zu können, denen zuhören zu dürfen, wie sie sich organisieren, wie sie kämpfen, wie sie das über, wie gesagt, Jahrhunderte schon machen. Und ich glaube, wir brauchen dieses Wissen. Wir brauchen das jetzt für unseren Widerstand, wir brauchen das in der fortschreitenden Klimakatastrophe, weil das sind die Menschen, die wissen, wie das geht, die wissen, wie man kämpft, die wissen, wie man als Teil der Natur lebt, wie man ohne diese Trennung, die ja eben durch diese koloniale Ausbeutung zwischen, also diese Trennung zwischen Mensch und Natur erst entstanden ist, die haben dieses Wissen bewahrt, wie das gehen kann ohne diese Trennung, die einfach nicht natürlich ist und die gemacht ist und die wir überwinden können. Und genau, dieses Wissen versuchen wir uns weiter anzueignen und auch weiter zu teilen.
Danke. Also einfach ein Panel als weitere Konferenz von weißen Menschen, die die Welt erklären, nicht notwendig an dem Punkt, sondern eben eher die Frage, Wald pfeift und wir hören zu. Und was hören wir und zuhören und was da kommt, weil wie du es gesagt hast, das Wissen ist da. Wir würden jetzt gleich die Diskussion nochmal, wir haben ein bisschen Zeit dafür, noch an euch öffnen. Wer von euch eine Frage hat, kommt bitte hier nach vorne, wir haben hier ein Mikro von euch, dann können die alle hören. Wir haben in Anbetracht der Zeit die Möglichkeit, genau, haltet euch kurz, das Mikro ist hier vorne und ja, hast du noch einen Nachtrag zu den nachhaltigen,
Also ich könnte noch was dazu sagen, aber wenn wir jetzt keine Zeit mehr haben, dann können wir auch weitermachen.
Du kannst, ich glaube uns alle würde es freuen, wenn du auch noch was dazu sagen könntest und in der Zeit, dann können die, die eine Frage haben, vielleicht sich hier nach vorne begeben zum Mikro und dann können wir gleich weitermachen damit. Danke.
Ja, also ich, danke. Also ich weiß von ganz vielen, dass wenn diese Dringlichkeit irgendwie erkannt ist, dass man dann versucht, alles reinzugeben und ich habe das viel in meinem Umfeld auch, dass Leute ausbrennen, weil sie irgendwie alles reingeben, weil es halt etwas ist, was uns alle betrifft und wir haben das Gefühl, die Zeit rennt uns einfach davon. Und ich habe Anfang letzten Jahres auch das erste Mal in meinem Leben sowas wie Klimaangst gefühlt. Damals wusste ich das noch nicht, dass das irgendwie wie Klimaangst ist. Ich bin nervös aufgewacht, ich bin nervös ins Bett gegangen. Ich habe das Gefühl, mein Leben zerrinnt mir so durch meine Finger und ich habe irgendwie keine Kontrolle darüber, weil niemand scheint die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und seitdem ich bei der letzten Generation bin, klar, es ist super viel Arbeit, aber es ist auch wunderschöne Arbeit, weil ich habe mich noch nie so sehr erfüllt gefühlt mit dem, was ich mache, weil ich genau weiß und genau sehe auch, was es bewirkt. Das merkt man in Konversationen mit Freunden, mit der Familie. Man trifft natürlich auf super viel Widerstand und das ist, glaube ich, auch ein bisschen anders, als wenn ihr einen Wald besetzt und irgendwie immer das positive Feedback auch von den umliegenden Leuten bekommt. Bei uns ist es halt so, wir sind der Konfrontation ausgesetzt. Aber das machen wir ja auch bewusst und was oft nicht gesehen wird, ist, dass da sehr viel Rückhalt in der Gesellschaft auch da ist. Und nur deswegen funktioniert es auch. Also es kann sich nicht jede Person einfach so mit irgendeinem Anliegen auf eine Straße setzen und würde denselben Effekt erzielen. Also diese stille Befürwortung in der Gesellschaft ist schon ziemlich hoch, weil wir im Grunde ja eigentlich dieselben Forderungen haben oder den Rückhalt für die Forderungen haben und wir nicht anders wissen, wie wir sie sonst in der Politik durchbringen. Und genau, diese Sinnhaftigkeit für etwas Großes und Ganzes am großen möglichen Hebel zu kämpfen, das hat mir diese Nervosität total genommen und ich weiß, es ist super viel Arbeit und wir üben das auch und wir haben ganz viele Strukturen aufgebaut und das ging so schnell in diesen eineinhalb Jahren und ich bin so fasziniert davon mit dieser kleinen Gruppe, die am Anfang angefangen hat, so 7 Leute, dann waren es 30 Leute und dann so in jeder Stadt so ein paar Leute und auf einmal ist es so ein riesen Netzwerk und alle sind motiviert, es gibt ein Emo-Team, es gibt ein Support-Team, wir haben ein Legal-Team, die sich um rechtliche Fragen kümmern, also man fühlt sich so gut aufgehoben. Und das hat mir sozusagen total viel Kraft gegeben und genau, man versucht sehr doll aufeinander aufzupassen, auch wenn man merkt, dass da viele Leute dann irgendwie Burnout gefährdet sind, dass es Leute drumherum merken und dann auch versuchen, darauf Acht zu geben. Genau, also da muss dran gearbeitet werden, aber es ist immer so ein Balanceakt, aber wenn man so eine gefestigte Struktur hat und nicht das Gefühl hat, alleine da zu stehen und es zerfällt jeden Moment, dann kann das schon sehr viel Rückhalt geben und es ist super, super motivierend, von Leuten umgeben zu sein, diese Energie zu spüren, so hey, wir gehen da nicht weg und wir schaffen das jetzt und das ist die einzige Chance, die wir jetzt haben, jetzt kollektiv irgendwie großen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen und es hat in der Geschichte funktioniert, denkt an die Suffragetten, denkt an die Civil Rights Movement, da haben die Leute auch damals gedacht, so in 100 Jahren nicht und dann ist halt, ja, ist diese kritische soziale Masse sozusagen zum Überlaufen gebracht oder hat es zum Überlaufen gebracht und es sind Riesenwandel in kürzester Zeit passiert und genau daran arbeiten wir jetzt auch gerade und wir sind der festen Überzeugung, dass wir das auch schaffen können. Ja.
Hast du eine Frage?
Ja. Mhm. Keine wirkliche Frage, eine Aussage, dass das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Wenn man sich darauf einlässt und wirklich komplett darauf einlassen kann und das auch möchte, ist das eine wundervolle Möglichkeit, das alles zu erleben und kennenzulernen. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Bei allen zusammen. Tolle Sache. Es ist nicht eine tolle Sache, es ist einfach geil, was so in mir passiert, wie ich mich selber einfach neu kennenlerne, was ich für tiefe Schmerzpunkte in mir kennenlerne, die ich auch, wie gesagt, durch Konversationen, die ich mit Leuten hatte, für mich erfahren habe und einfach für mich erleben konnte, dass das tatsächlich so ist.
Vielen Dank, Reinwald.
Hast du noch,
Deshalb wollte ich sagen, auf jeden Fall ist das der richtige Ansatz, eine Offenheit zu bieten, die Fläche zu bieten, dass man sich entsprechend öffnen kann. Danke.
Dankeschön. Vielen Dank. Hat noch ein Mensch eine Frage oder einen Beitrag zu dem Panel Wald pfeift? Ah, hier.
Ich glaube, es ist eine Frage vor allem die letzte Generation, und zwar, ihr sprecht viel von politischen Forderungen, und ich wollte die Frage stellen, oder erstmal die These in Raum stellen, dass Politik, Gesellschaft, aber auch vor allem Kapitalismus ja sehr stark miteinander verschränkt sind, und deswegen wollte ich gerne fragen, wie ihr generell zum Kapitalismus steht, wie euch der positioniert. Und die zweite Anmerkung wäre ein bisschen, ihr redet viel von friedlichem Widerstand, ihr betont das sehr stark. Und du hast jetzt die Suffragetten erwähnt, die ja vor allem auch erfolgreich waren durch sehr militante Aktionen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ihr das nicht anerkennen wollt oder ob ihr euch so versucht, so bürgerlich zu halten und das deswegen nicht erwähnt. Weil an sich ist es ja eine Falschaussage. Und das war ja die zweite Frage.
Okay, einmal zu den Suffragetten. Also es war ein Beispiel von zivilem Widerstand. Das stimmt, die waren sehr militant und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Also deswegen betonen wir das auch mal, friedlicher ziviler Widerstand. Wir sitzen da mit unseren Körpern auf der Straße. Wir gehen bei Grün auf die Straße in den stehenden Verkehr, in den ruhenden Verkehr. Wir versuchen uns zu schützen und niemanden anders irgendwie zu verletzen oder in Gefahr zu bringen. Und wir lassen uns wegziehen von der Straße, wir gehen friedlich und langsam wieder rauf. Also das ist dieser friedliche zivile Widerstand. Wir wollen keine Gewalt also ausüben, das ist da die rote Linie, weil wir wissen, dass es auch so am effektivsten ist und so auch mehr Leute natürlich mitmachen würden und die Akzeptanz da viel, viel höher ist, natürlich wenn es friedlich bleibt. Und wir sind ganz normale Menschen, wir sind dazu da, um Leben zu schützen, wir wollen niemanden gefährden und dafür gehen wir auf die Straße und das würde nicht zusammenpassen mit Gewalt. Und ich bin auch froh, dass es so bleibt und ich habe halt auch Angst davor, wie es wird, wenn das nicht ausreicht. Also ich habe da wirklich persönlich Angst. Ich will, dass wir es schaffen, friedlich irgendwie diesen Wandel einleiten zu können und friedlich uns auf eine Organisation in der Gesellschaft zu einigen, in der wir uns überlegen können, wie schaffen wir es, gemeinsam Lösungen anzugehen, wie schaffen wir es, gemeinsam als Gesellschaft alle mitzunehmen. Und da jetzt nochmal zu diesem Gesellschaftsrat und deiner Frage mit dem Kapitalismus, also jetzt so, wie wir unsere repräsentative Demokratie haben, die ist nicht so repräsentativ, wie uns immer gesagt wird. Wir halten uns an diesem Wort Demokratie so fest, als wenn das so, wir haben es einmal erfunden und jetzt halten wir an dieser Demokratie fest und das ist gut so. Und jetzt werden wir als antidemokratisch bezeichnet, weil wir jetzt das System verändern wollen. Wir wollen die Demokratie updaten, weil wir sehen, dass es so gerade nicht funktioniert. Wir sind festgefahren in unserer Demokratie. Wir sehen gerade, dass wir politisch nicht unsere Ziele einhalten. Und wir haben das am Anfang, hattest du es auch gesagt, das sind physikalische Grenzen, die wir hier gerade überschreiten. Und das dürfen wir nicht, weil das unsere Lebensgrundlage komplett entzieht. Und es wird Politik gemacht für Großkonzerne, für die Superreichen. Und das sehen wir immer und immer und immer und immer wieder. Und wir können uns darüber beschweren und wir können uns darüber aufregen. Und dann gehen wir jetzt alle weiter zum nächsten Partyzelt und trinken weiter und haben das zwar alles jetzt gehört und machen trotzdem weiter wie bisher. Und deswegen, dieser Gesellschaftsrat ist sozusagen die Auflösung. Also es ist eine Möglichkeit, wir sagen jetzt nicht, das ist die Möglichkeit, aber uns fällt gerade nichts Besseres ein und nichts mehr, was ein größeres Potenzial hat, als Leute zusammenzubringen und auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Da redet denn der Bäckermeister mit der Veganerin aus Berlin, mit dem Autofan aus dem Ruhrgebiet, also da kommen wirklich alle Interessensgruppen zusammen. Und wenn die Leute sich dann unterhalten und überlegen, okay, wie schaffen wir es jetzt, diese physikalische Grenze einzuhalten. Wir schaffen es bis 2030, weg von den fossilen Energien zu kommen. Dann kann da super progressive Maßnahmen erarbeitet werden und Politik für die Gesellschaft gemacht werden und nicht nur für Großkonzerninteressen. Weil die Demokratie, so wie wir sie gerade jetzt haben, wir stützen uns da gerne drauf, aber es funktioniert gerade nicht. Wir sind sehr festgefahren.
Es gibt noch mehr Fragen, oder?
Gut, dann nächste Frage, ja.
Mhm. Also hier.
Hi, ich wollte einmal euch sagen, dass es ja total beeindruckend ist, wie viel Kraft und Energie und Zeit ihr da reinsteckt, was ihr alle tut. Und ich finde es manchmal mir schwierig vorzustellen, wie man es schafft, dem Ganzen außerhalb eurem Aktivismus nicht darauf neidisch zu sein oder nicht schade zu finden, dass man das daran nicht teilhaben kann, weil man so viel Zeit in den Aktivismus reinsteckt, wie man die ganzen Leute sieht, die Sachen machen, die vielleicht spaßig aussehen, für die man keine Zeit hat, oder wie man dem Drang, irgendwie individualistisch weiterzukommen und zu studieren und Karriere zu machen, widersteht, um für solche Sachen einzustehen und um diese Zeit da rein zu investieren. Und vielleicht kann er Habt ihr da was zu sagen?
Danke, wer möchte?
Ich finde das voll eine gute Frage, weil ich glaube, es ist sehr verständlich, gerade wenn man irgendwie neu in aktivistische Kontexte reinkommt und sich dann irgendwie denkt, okay, was ist jetzt irgendwie mit meinen Friends? Habe ich jetzt noch Zeit für die? Habe ich noch Zeit für Uni? Habe ich noch Zeit für meinen Job, irgendwie Ausbildung? Ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Also zum einen ist es natürlich so, dass in aktivistischen Kreisen irgendwie du dich dann auch in deinen Aktionen mit Menschen bewegst, die dir im besten Falle auch irgendwie sehr nah sind, die irgendwie auch deine Friends sind. Also du hast nicht nur die Aktion, die natürlich mega anstrengend ist, du hast nicht nur die Repression, die danach auf dich zukommt, sondern du hast auch eine Gemeinschaft, die du schaffst. Und deswegen hast du nicht das Gefühl, würde ich mal sagen, oft irgendwie was zu verpassen, sondern du schaffst dir halt was Neues irgendwie. Ein sehr, würde ich sagen, ausgeprägtes Hobby. Und dann irgendwie so dieser Karrieredruck, dieses Individualistische. Auf jeden Fall ist es voll verständlich und für manche Menschen irgendwie ist es ja auch einfach essentiell, irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich würde sagen, genau eben dadurch, dass wir kollektive Strukturen schaffen, dadurch, dass wir irgendwie Orte besuchen, in denen es für Menschen auch möglich ist, mal weniger für das Essen jetzt zu bezahlen, irgendwie, indem wir Strukturen schaffen, bei denen wir uns auch vielleicht mal gemeinsam um Geld kümmern, um irgendwie Förderanträge, irgendwie um gemeinschaftliches Wohnen, ist es halt auch möglich, auch mal aus so einem gesellschaftlichen, leistungsorientierten und profitorientierten Rahmen rauszukommen und sich dann gleich in dem Aktivismus auch schon so eine kleine Utopie aufzubauen und eben mit diesem Mindset, das man sich dann irgendwie auch schafft von, okay, es geht vielleicht mir auch um so eine kollektive Struktur und ich habe ein Ziel, würde ich sagen, wird es auch zu einer Priorität von einem selber.
Danke, also so ein bisschen wie der Übergang vielleicht vom Forst zum Wald. Wolltest du noch?
Genau, ich kann mich dir immer so gut anschließen. ich würde noch zufügen, ich verstehe das auch total. Also zwei Sachen. Erstmal, ich verstehe das auch total, was du gerade gesagt hast, dass man ja in seinem eigenen Leben da erstmal einen Raum für schaffen muss. Da hat Carlos jetzt gerade schon ganz viel gesagt. Man muss vielleicht aber auch zumindest am Anfang gar nicht so riesig machen. Also wer eine Stunde pro Woche irgendwo reinstecken will, zumindest in größeren Städten, gibt es so viele Gruppen und Möglichkeiten. Geht mal bei einer Waldbesetzung bei euch in der Nähe zu einem Sonntagsspaziergang, falls die sowas machen. Also so, fangt irgendwo an. Man muss nicht gleich in den Wald ziehen und da monatelang oder vielleicht auch nur 5 Tage lang oder 2 Jahre in der Besetzung wohnen. Da gibt es ja ganz viele Abstufungen. Und es ist total wichtig, auch so ein bisschen trotzdem bei sich zu bleiben und zu gucken, was brauche ich, was ist mir wichtig. Für mich war es so eine Sache von, ich kann nicht länger einfach so weiterleben mit meinem individualistischen Leben. in einer eskalierenden Klimakrise, so ich muss irgendwas machen. Also es war mir halt irgendwie ein inneres Bedürfnis. Und dem bin ich nachgegangen und daraus haben sich Sachen ergeben, die sehr in eine Richtung gingen von dem, was Carlos gerade umrissen hat. Das andere, was ich noch sagen wollte dazu ist, es ist gleichzeitig natürlich eine super privilegierte Situation zu sagen, ich kann mir die Zeit nehmen, mich irgendwo einzubringen in aktivistische Gruppen, in Strukturen, mich zu engagieren. Die Zeit muss man haben. Die hat man, wenn man vielleicht keinen krassen Druck hat, Geld zu verdienen. Die hat man, wenn man nicht eh schon zu einer marginalisierten Gruppe gehört und die ganze Zeit sein ganzes Leben lang konfrontiert ist mit Rassismus, mit Sexismus, mit Transphobie, mit whatever, also allem, was in dieser Gesellschaft immer noch scheiße läuft. Und vielleicht zur Transparenz, ursprünglich sollte nicht ich hier auf dem Panel sitzen, sondern wir hatten sogar zwei BIPOC-Personen, die in Frage gekommen wären, um für Literat zu sprechen. Beide konnten jetzt kurzfristig teilweise aus Gründen, die definitiv was mit strukturellen Problemen und Diskriminierung zu tun haben, nicht kommen, also genau, so, das ist halt so die andere Komponente, so der Aktivismus, den wir machen, auch wenn wir versuchen, diese strukturellen Diskriminierungen in unserer Arbeit runterzubrechen, ist immer noch super privilegiert, da ist auf jeden Fall in, glaube ich, allen unseren Gruppen noch extrem viel Luft nach oben.
Vielen, vielen Dank. Wir haben noch viel Zeit, es ist sehr schön, dass ihr alle hier seid und wir haben noch eine Frage.
Ich wollte nur einen Kommentar ablassen und zwar du hattest gefragt, ne? Also ich finde es sehr schwierig in seiner Freizeit das Klima zu retten, deswegen habe ich das zu meinem Beruf gemacht und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich war früher Polarforscherin, ich bin jetzt Biogeochemikerin, forsche an der Uni Hamburg und ich habe das Privileg, 5 Tage die Woche fürs Klima zu arbeiten. Meistens wären es 6 oder 7 Tage und ich kann nur jedem empfehlen, es frisst halt eure Freizeit auf und solange oder falls ihr nicht den Traumberuf eures Lebens gefunden habt, rate ich jedem dringend dazu, sich beruflich nochmal umzuorientieren für etwas, was dem Klima gut tut. Das beste Beispiel ist die Kompolette hier auf dem Platz, die machen mit Scheiße das Klima schön, so, also das ist ein, die etablieren Kreislaufwirtschaft, so dass eben Phosphor und was weiß ich alles in der Kacke steckt, dass es wieder zurück in den natürlichen Kreislauf kommt. Und 3/4 unserer Emissionen entfallen auf Energieproduktion. Das heißt, wenn wir die Energieproduktion anpacken, das heißt Erneuerbare etablieren, wir brauchen wahnsinnig viele Fachkräfte in diesem Bereich, dann könnt ihr jeden Tag mit eurer Arbeit etwas fürs Klima tun. Das ist vielleicht nicht ganz so erhebend, jeden Tag morgens um 8 bei der Arbeit zu stehen. Aber also, wie gesagt, ich könnte das niemals in meiner Freizeit machen. Ich bin froh, dass ich das Vollzeit machen kann und dafür auch noch Geld kriege und dann auch noch auf der Fusion solche Sachen machen kann. Und ja, ich empfehle jeden, falls ihr noch keinen Beruf habt, also falls ihr euch entscheiden müsst oder falls ihr schon einen habt und das nicht mehr weitermachen wollt, tut was anderes. Wir brauchen Biogeochemiker, wir brauchen Elektroingenieur, Installateurinnen, was weiß ich, wir brauchen alles Mögliche an Leuten, an Fachkräften. Also geht nochmal in die Ausbildung und rettet damit das Klima. Also das ist so mein Ansatz.
Dankeschön. Und ich hätte eine Rückfrage noch an dich, wo du das Mikro gerade hast. Vielleicht können wir noch eine kurze Rückfrage dazu, weil aus dieser, wenn ich manche Zeitungen auflese oder manche Diskurse lese, dann kommt vor allem so eine weiß-männliche Sichtweise auf diesen Klimawandel, in dem, die sagen dann auch selten Klimakrise noch, dass es wandelbar ist und handelbar ist und wir können das doch irgendwie engineeren und wir nehmen das CO2 und dann kommen meistens englische Namen für irgendwelche Technologien, wir kriegen das schon irgendwie wieder hier gefixt. Lass mich mal durch, ich mach das wieder heile. Kannst du zu der Dimension von wie viel wir da heile machen können überhaupt noch kurz was sagen? Danke.
Ja, also mein Beruf ist Forschung an Climate Engineering. Das heißt, wie ziehen wir das CO2 aus der Erde, aus der Luft und tun es wieder in die Erde rein? Hoch umstritten, auf jeden Fall. Jeder, der sich hinstellt und sagt, das ist die Lösung, lügt. Denn wir haben heute eine Industrie, die 0,005% der jährlichen Emissionen aus der Luft wieder herausziehen kann. Diese Industrie müsste sich mit dem Faktor 1300 bis zum Jahr 2050 müsste die wachsen, dass wir 10% unserer jährlichen Emissionen überhaupt wieder aus der Luft rauskriegen. Das ist unmöglich. Also ein solches Wachstum hat es in keiner Industrie der Welt gegeben. Es ist natürlich auch an Ressourcen gebunden, es ist an Kapital gebunden. Es ist immer einfacher, eine Tonne CO2 nicht zu emittieren, als sie, nachdem sie emittiert wurde, wieder rauszuholen.
Vielen Dank.
Ja, ja, das war's. Also Climate Engineering ist dazu da, die paar Emissionen, die wir niemals vermeiden können, um die kümmern wir uns. Das sind aber so 2, 3, 5, vielleicht sogar 10%. Mehr ist nicht drin. Und lasst euch das von niemandem erzählen. Ich bin Klima Engineering Tussi, so, und ich habe das gesagt und das stimmt so.
Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ich wollte kurz nochmal zu dem mit Beruf und so. Also wir sind ja hier irgendwie für eine Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch hier auf dem Panel sitzen natürlich auch Menschen, die andere Kämpfe vertreten. Und nochmal zum Beruf, so, selbst wenn ihr denkt, okay, in die Klimarichtung wird es jetzt irgendwie nichts mit meinem Beruf, es ist trotzdem möglich, sich irgendwie zum Beispiel betrieblich zu organisieren. Jede antikapitalistische Arbeit ist auch eine Arbeit für mehr Klimagerechtigkeit. Also irgendwie, ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit zu starten.
Danke. Ich bin auch beim Thema Beruf. Ich bin Erzieherin. Das klingt jetzt auf den ersten Moment nicht klimamäßig. Vorher war ich Barista. Auch das klingt nicht klimamäßig. Und ich denke, wir müssen verstehen, dass das Ganze überall stattfindet. Als Barista habe ich zum Beispiel dafür gesorgt, dass in meiner Filiale zumindest die Milch komplett umgestellt wurde auf Hafermilch. Das ist eine kleine Sache, aber das sind 250 Liter Milch die Woche, die in diesem Café nicht mehr Kuhmilch sind. Und das ist so viel mehr, als ich als einzelne Person bin. Also ich denke, in jedem Rahmen können wir was machen. Und natürlich, je größer, desto besser. Auf jeden Fall. Aber da anfangen, wo man ist, finde ich auch super wichtig. Für die Leute, die wie ich, ich kann leider auch nicht in meiner Freizeit was machen. Ich arbeite 40 Stunden und als Erzieherin gerade bin ich dabei, meinen Träger, also Träger von vielen Kindergärten, umzustrukturieren und dafür Nachhaltigkeit zu sorgen. Ich eröffne gerade eine neue Kita mit und werde halt da Strukturen verändern und so. Und ich denke, dass wir auch im kapitalistischen System, was ich jetzt gerade meinte mit dem Café, auch da ansetzen können. Und mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, für Leute, die innerhalb des Kapitalismus arbeiten, also zum Beispiel Verkauf oder irgendwas, dass auch da Strukturen verändert werden können. Also dass wir überall gleichzeitig eure Arbeit und sowas, ja, da würde mich interessieren, was ihr darüber denkt, über die Arbeit im kapitalistischen System und dann da Sachen trotzdem mitzuverändern, gleichzeitig, nicht ersetzend, ähnlich wie das Engineering. Ne? Es kann nicht die Lösung sein, sondern ein Teil. Ja.
Danke für die Frage.
Also erstmal total super, was du machst. Also an beiden Fronten, more power to you und an alle, die Ähnliches machen. Und dann ist vielleicht wichtig zu verstehen, Cafés wird es auch in einem nicht-kapitalistischen System geben. Kitas wird es auch in einem nicht-kapitalistischen System geben. Und das, was du gerade machst, ist im Prinzip was vorbereiten, was auch dann hoffentlich in einem anderen System funktionieren würde und gut funktionieren würde. Das wäre so meine Kurzversion von der Antwort.
Vielen Dank.
Ich schließe mich komplett, nicht komplett, aber ich schließe mich an zu dem, was gesagt wurde. Und ich bedanke mich auch für alle Leute, die versuchen, in ihrem Rahmen alles zu tun und Strukturen zu verändern. Und da würde ich gerne noch was mit auf den Weg geben. Wir wissen, dass die Klimakatastrophe jeden gesellschaftlichen Bereich betrifft und immer mehr betreffen wird und niemand davon ausgeschlossen ist. Also keine einzige Person wird davon nicht betroffen sein. Manche zuerst, manche sind es schon viel mehr. Andere sind dann ein bisschen später dran, aber genau, einmal um sich das so klar zu machen, dass wir uns alle überlegen müssen, okay, was ist meine eigene Rolle in dem System, in dem wir leben und wie kann ich meine Rolle umstrukturieren, weil das Wandel passieren werden, das ist auf jeden Fall gesichert, das wird so kommen. Und wir können es jetzt versuchen, gesteuert zu machen und irgendwie, dass wir Kontrolle darüber haben, oder wir werden davon überrascht sein. Und dann wird auch niemand irgendjemandem mehr danken, so von wegen, oh ja, gut, dass ihr euch da schon vorher reingesetzt habt und damals schon irgendwie an irgendwelche Castor-Transporte rangekettet habt und da schon versucht habt, so warum habe ich das nicht früher gemacht? So dankend kommt man da irgendwie schlecht raus. Es wird immer nur gesagt, so warum habe ich davon nicht schon viel früher gewusst? Warum hat mir niemand Bescheid gesagt? Also dann ist man überrascht. Und um dem vorzubeugen, würde ich ja einfach nochmal so mitgeben, dass jede Person ja seine eigene Rolle nochmal vielleicht überdenken muss, egal wie viel Zeit man hat und in welchem Beruf man gerade arbeitet, was man im Leben macht, ja, einfach nochmal zu überlegen, wo ist meine Verantwortung, und die Leute, die es am meisten betrifft, die können es halt oft am wenigsten mehr steuern und die haben gar keine Möglichkeiten mehr dazu. Und ja, und ja, es ist halt ein Privileg, sich zu überlegen, okay, habe ich dafür Zeit oder habe ich dafür nicht Zeit? Weil die Leute, die es betrifft, die fragen, stellen sich die Frage gar nicht, die handeln einfach. Und genau, es geht einfach ums Organisieren und ums Handeln und ja, besser früher und organisierter als überrascht, überrumpelt und dann hau ruck, hau drauf. Genau, das wollte ich noch mit anfügen.
Vielen Dank. Also weniger die Frage, welche Innenfarbe soll der Bunker haben, sondern eher wir sind da nicht individualisierte Subjekte, sondern wir sind eher in einem Waldsystem miteinander drin. Und wir werden alle nicht unbescholten sein, wie wenn du meintest, das Klima sich verändert. Wir haben noch Zeit für eine Frage, wenn noch jemand möchte. Und traut euch noch eine Frage, muss aber auch nicht. Wenn das nicht so ist, doch, sieht so. Eine Frage haben wir noch.
Ein Beitrag, sagen wir.
Ja, Jonas, noch ein kurzer Beitrag nur. Also ich bin auch freier Förster. Ich kann nur noch mal auch für den Beruf werben oder für diese ja, Lebensaufgabe, auch mich der Bio-Geochemikerin anschließen. Es werden auf jeden Fall immer ganz viele Leute gebraucht. Auch Respekt an euren Einsatz für den Walderhalt. Also das, finde ich, ist ja die Basis allen Existierens weiterhin. Aber natürlich auch müssen wir gucken, wie können wir den Wald nicht nur erhalten, sondern vor allen Dingen auch dahingehend pflegen, dass er sich überhaupt weiter erhält. Also von allein, ihr braucht nur darüber gucken zum Beispiel, da ist eine Eiche gerade am Absterben, drüben am Kanal sind etliche Erlen jetzt abgestorben im Vergleich zur letzten Fusion. Ihr könnt euch da alle auch lokal einsetzen, fahrt vielleicht einfach mal zu dem Forstamt bei euch um die Ecke und geht denen mal auf den Sack. Wäre von mir jetzt so eine Empfehlung. Man kann so viel machen, also die Leute müssen da noch ein bisschen dazulernen. Aber ihr könnt auch einfach sagen, dass ihr Bock habt, irgendwas zu machen. Es kann gepflanzt werden, es kann gepflegt werden im Wald. Es gibt so viele Aufgaben, die sind alle kräftezehrend. Ihr braucht keinen Sport machen, ihr geht einfach in den Wald, ihr könnt euch dort entspannen. Also ihr werdet immer gebraucht und sprecht vielleicht einfach mal die Forstämter direkt an und versucht dort euer Glück. Ich bin mir sicher, dass ihr da gebraucht werdet auf jeden Fall. Und genau das einfach nochmal vielleicht als Input neben dem Walderhalt, auf jeden Fall auch den Wald zu pflegen. Also ich glaube, wir haben um die 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland und natürlich sind die ganzen, oder die Waldräumung und so, das sind vielleicht, ich weiß nicht, wie viel waren das in der Wuhlheide?
15,8
Hektar. Ja, 15 Hektar. Ich meine, da laufe ich an einem Tag durch und mache da was so. Das Respekt trotzdem, das ist auf jeden Fall Fläche, jeder Hektar zählt, keine Frage. Aber wir müssen das über die gesamte bundesweite Fläche und darüber hinaus hinbekommen, was zu tun, und deswegen an jeder Stelle. Und genau, guckt da einfach, dass ihr, wo ihr euch einsetzen könnt. Zum Beispiel in Krümmel, also das ist jetzt hier auch 5 Kilometer entfernt davon, oder 10 Minuten Auto fahren, da gibt es auch einen top selbstorganisierten Forstbetrieb, Forst oder Wald, ich differenziere da nicht so, aber ist Begriffsbingo für mich. Und also es geht, das sind Vorbildbetriebe natürlich, und habe ich auch schon in Mecklenburg das andere Kontrastprogramm gesehen, da werden 2 Hektar kahl geschlagen, dann wird Glyphosat flächig gesprüht und dann noch der Boden umgepflügt und danach gepflanzt. Also das sind alles Praktiken, die sind eklig, aber es geht auch anders, und das ist aber meist energieaufwendiger, und da werdet ihr alle gebraucht, sozusagen, um Bäume zu pflanzen und was zu pflegen. Und ja, kurze Message vielleicht
einfach. Vielen, vielen, vielen Dank für den wertvollen Beitrag.
Ich will auch noch was sagen. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch einen Beitrag gerne noch geben. Genau das, was gerade gesagt wurde, das ist auch die ganze Zeit schon irgendwie in meinem Gefühl. Auch zu dir von der letzten Generation. Du hast gesagt, unsere Utopie ist doch zu überleben und nicht jetzt nur die kleinen Strukturen hier, in denen wir sind, zu pflegen oder zu verbessern, sondern als Ganzes zu überleben. Und ich finde, das widerspricht sich gar nicht. Und ich finde es auch so genau, wie du gesagt hast, es geht nicht nur darum, den Wald zu erhalten, sondern den Wald zu pflegen. Also auch im Kleinen Strukturen aufzubauen und lebendig zu halten und miteinander ein Wald zu sein, sozusagen, ist auch das Einzige, wie wir da rauskommen, weil nur das Wissen ändert ja nichts. Wir müssen, genau, also dass dieses solidarische Leben, diese Utopienleben auch im Kleinen verändert was. Wir müssen von diesem Groß nur weg, oder es widerspricht sich einfach nicht, würde ich sagen.
Vielen, vielen Dank. Miteinander ein Wald sein. Das, glaube ich, nehmen wir mit als Stichwort für uns. Und damit schließe ich das Panel Wald pfeift. Die Frage ist, was hören wir? Miteinander ein Wald sein, die Möglichkeit. Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr hier wart, mit euren Körpern, mit euren Geistern und eurer Energie hier bei uns im Content. Und einen großen Applaus, give it up, a big round of applause für unser kleines Panel. Applaus